Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Herzlich willkommen.
Ich habe keinen blassen Schimmer und ich habe auch nicht reingehört, wo wir das letzte Mal waren. Wie lang ist denn das her? Das war vor meinem Urlaub.
Na,
das
4, 5, 6 Wochen wird es her sein.
Ja, das war vor meinem Urlaub.
Und das war
irgendwann Anfang Mitte Juli.
Mhm.
Da war aber auch jetzt zeugenmäßig nicht so riesig was passiert. Magst du kurz referieren, was in der Zwischenzeit war?
Also ja, gab's irgendwas? In der Zwischenzeit fanden einmal die ersten Urlaubsmöglichkeiten statt. An einer der Urlaubsmöglichkeiten hat auch unser Vorsitzender Richter zu seiner Erleichterung, dass er endlich mal wieder in Urlaub fahren könnte, 2 Wochen teilgenommen. Und ansonsten kamen als Zeugen bis heute im Wesentlichen Menschen aus der VIP-Betreuung von McFit und aus dem Musik- und Truck-Wesen von McFit. Im Wesentlichen Menschen, die sich während dieses Veranstaltungstages auf dem Gelände aufhielten, aber eigentlich wenig mit der Vorbereitung zu tun hatten, sodass ich sagen würde, wir haben nichts sensationell Neues gehört, außer den 2 Tagen vielleicht, die wir jetzt gemeinsam nichts gehört haben.
Ja, das wäre meine Frage. Da war ja auch der Truck-Verantwortliche, der Truckbauer war ja da. Wie haben die sich verhalten? Haben die so Auskunft gegeben, dass man sagen würde, ja, das ist glaubwürdig, weil da kommen wir ja dann gleich zu, was wir dann in den letzten 2 Tagen nicht gehört haben oder wie auch immer. Hattest du für einen Eindruck von den Leuten?
Also es gab einen Menschen, der auch selber Meister für Veranstaltungstechnik war. Überhaupt hat man schon gesehen, dass das eine hohe Verantwortung ist, in so dichten Menschenmassen, jetzt mal egal, ob in Berlin oder noch etwas enger in Duisburg, diese Trucks zwischen den Menschen ihre Runden drehen zu lassen. Insofern haben wir auch den Menschen gesehen, weiß gar nicht, ob vor der großen Pause oder kurz danach, der die Richtlinien für diese Trucks gemacht hat. Und da muss man einfach sagen, die sind über die Jahre eher nochmal ausgefeilt worden. Da hat man, glaube ich, an Sicherheit nicht gespart. Heute hatten wir ja gestern einen Menschen da, der für die Musik auf den Trucks zuständig war und die Kontakte zu den DJs und zu den Clubs halten sollte. Der hat ein paar Mal angedeutet, dass das den Clubs fast die Auflagen ein bisschen zu teuer geworden wäre. Man muss dazu wissen, dass bis zum Jahr vorher die Firma McFit alle Trucks gestellt hatte. Die haben die ausgestellt und quasi als Club konnte ich dann eingeladen von McFit auf diesem Truck mit meinem Stammpublikum und meinen Stamm-DJs Musik machen. Das war eine der großen Einsparungen im Jahr 2010, zu sagen, wir bauen nur noch ganz wenige Trucks selber, einen für den Hauptsponsor McFit zusammen mit der Bild-Zeitung. Aber die anderen Trucks, das sollen mal die sogenannten Club-Kulturträger, also die Clubs, selber machen. Und insofern waren viele Clubs auch erstmalig damit konfrontiert. Da gibt es spezielle Unternehmen, die solche LKWs vorrätig halten, die man zu verschiedenen Events schmücken und fahren lassen kann. Aber da jetzt diese recht strengen Vorgaben dieses für die Abnahme zuständigen Meisters für Veranstaltungstechnik durchzuhalten, der seinen Job auch sehr ernst nahm, war durchaus wahrscheinlich kostenintensiv für den einzelnen Club. Und da ist es eindeutig, dass man an Sicherheit nicht gespart hat. Also man hat ausführliche Richtlinien gehabt, dazu gehörte ja auch, dass man jetzt mit den Trucks, das war in Berlin auch nicht so, dass die Trucks vor der Hauptbühne bei der sogenannten Abschlusskundgebung vorbeifuhren. Das war auch in Dortmund und Essen nicht so. Da war die Abschlusskundgebung ein bisschen abseitiger von der Truckstrecke. Und deswegen musste in jedem Truck ein UKW-Transponder sein, wo mit einem sehr eng begrenzten UKW-Signal die Musik der Hauptbühne dann auch aus dem Truck kommt, damit sich nicht der auflegende DJ auf dem Truck mit dem DJ auf der Hauptbühne in die Quere kommt. Also durchaus Aufwand, um auf diesem engen Raum für die Zuschauer ein Love Parade-ähnliches Event zu inszenieren.
Vielleicht grundsätzlich zum Szenario der Love Parade in Duisburg. Weil ich habe gestern ein Telefonat gehabt mit einem alten Freund von mir, der irgendwann mal in Berlin auf einer Love Parade war, vor Urzeiten. Und der hatte im Kopf, dem war gar nicht bewusst, dass da Trucks rumfuhren in Duisburg, sondern der ging davon aus, das war ein Veranstaltungsgelände, da gab es mehrere Bühnen und da, so. Das heißt, die möglicherweise zentrale Rolle, die die Trucks bei dieser Veranstaltung gespielt haben, ist in den meisten Leuten gar nicht bewusst so. Ich wollte das nur noch mal erläutern. Also das Szenario bei der Love Parade 2010 war so, es gab diese Parade, da sind Trucks auf dem Gelände rund um diese ehemaligen Güterbahnhofhallen rumgefahren oder gestanden, wie wir dann gestern auch gesehen haben, ziemlich lange. Und dann sollte es eben diese Abschlusskundgebung auf der Hauptbühne geben und es gab noch Beschallung auf anderen Bühnen.
Es gab eine zweite Bühne im Süden des Geländes, die sogenannte Pioneer Stage. Pioneer hatte das offensichtlich dann gesponsert, wo dann auch nochmal aufgelegt wurde. Das waren die entscheidenden Elemente der Love Parade, wie sie schon aus Berlin rüberkamen. Daher auch der für ein Konzert recht merkwürdige Titel Abschlusskundgebung. Das war der Zeit geschuldet, als Dr. Motte, einer der Erfinder, es noch erfolgreich schaffte, dieses Kulturevent als Demo durchgehen zu lassen. Erstlich ist bekanntlich Friede, Freude, Eierkuchen, aber zum Schluss gab es dann eine Friede, Freude, Eierkuchen Abschlusskundgebung. Und ab 96 hat ja dann McFitt und Herr Schaller die Love Parade aus der Konkursmasse geholt. Und
96?
Ja, 96 noch die falsch. 2006 hat Herr Schaller die erste Love Parade in Berlin durchgeführt noch und dann ab 2007 hier im Ruhrgebiet. Und ihm war es schon entscheidend. Inzwischen war ja Love Parade mit ihren verschiedenen Elementen eine eingeführte Marke. Und möglichst sollten alle diese Dinge, nämlich Floats fahren rum und da sind Clubleute drauf und tanzen auf den Floats und andere Clubleute umtanzen die Floats und man kann den Floats wie bei so einer Parade, also die Parade war ein ganz entscheidender Begriff. Da war auch noch die Frage, in Berlin kamen sich durchaus wie auf einer echten Parade mal die Floats entgegen. Das ließ sich jetzt im engen Güterbahnhof nicht machen. Da konnte man die nur im Kreis fahren lassen und kein Float bekam den anderen zu sehen, sondern es war so ein bisschen wie beim Ponyraten im Kreis, wenn es ging. Es war also alles viel kleiner und trotzdem versuchte man die Kernelemente der Love Parade, wie nämlich Floats, Parade und Abschlusskundgebung darzustellen. Das allerdings auf sehr engem Raum.
Wir haben heute Donnerstag, den 12. September 2019. Es gab in dieser Woche einen ersten Verhandlungstag am Dienstag. Der war jetzt relativ unspektakulär. Viele neue Erkenntnisse hätten wir jetzt nach meinem Empfinden auch nicht daraus gewonnen.
Nicht zur Katastrophe, aber schon zu der Marke Love Parade. Wir hatten das nämlich am Montag mit einem Menschen zu tun, der seit vielen Jahren auch schon für die internationale Vermarktung, nämlich Hörfunk und Fernsehen zuständig war. Also der war dann durchaus in der Lage, diese Feeds, die da entstanden, auch mal bis nach Australien zu vermarkten, wo dann zeitversetzt Leute auch bei der Love Parade dabei sein konnten. Und wenn man es unter Marketingaspekt sieht, sozusagen das, was dieser Feed, der ja gemeinsam von McFitt und Bild, nehme ich mal an, gemacht wurde, an Visuals in den Raum stellt, also an Werbung, an Plakaten, an Bannern, sozusagen nochmal für eine weltweite Expansion zu sorgen, was sicherlich für so ein Gesamtmarketingkonzept nicht die doofste Idee ist, Zuschauer
absolut
zu produzieren.
Nicht. Aber das wird ja nicht, also was jetzt wirklich, wie es dazu gekommen ist, dass da 21 Menschen gestorben sind, da konnte der Mann jetzt nicht so wahnsinnig viel zu beitragen.
Der konnte da nicht viel zu beitragen. Es addiert sich bei mir zu einem großen Vorzeichen dazu, und diese Überschrift heißt ein bisschen bei mir immer alles Marketing. Passt es drunter. Also immer kommt mir bei dieser Love Parade der alte Hit von Klaus Lage, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Hier spielen verschiedene Leute, die Marke McFit sicherlich von mir aus bis nach Australien, die Metropole Ruhr, die gerne auch mal mindestens so Metropole sein will wie München und Berlin, und sicherlich auch noch mal die Stadt Duisburg, die auch ein bisschen selbstbesoffen ist von dieser Love Parade eine Rolle. Und man merkt mehr und mehr, da brauchen wir gar nicht zu den Toten zu gehen, und immer wenn ich da so den Boden sehe, wie schlecht der aufbereitet ist, öfter haben wir gehört, wie staubig das da ist, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf.
Ja, es ging im Wesentlichen nicht um die Veranstaltung, es ging um das, wofür man diese Veranstaltung benutzen konnte.
Genau, die Veranstaltung ist letztendlich eine Marke, die man zu anderen, nämlich zu Marketingzwecken verschiedener Akteure benutzen kann. Sponsoren, Stadt, Hauptsponsor McFit und noch einige weitere Medienpartner. Ja.
Also wenn die Love Parade ein Markenträger sein soll, sozusagen, dann ist es natürlich im ureigensten Interesse des Sponsors, desjenigen, der sie eben als Markenträger haben möchte oder der seinen Namen damit verbunden wissen will, dass das eine gute Veranstaltung wird und dass die vor allen Dingen sicher ist. So. Insofern, ja, also aus marketingtechnischer Sicht war der Typ sicherlich auch der Richtige am richtigen Platz, den wir da am Dienstag hatten. Aber wie gesagt, was so die eigentliche, das Sicherheitskonzept angeht und die Überlegungen, wie kann ich das denn sicher gestalten, da habe ich jetzt keine neuen Erkenntnisse bei ihm rausgezogen. Der war ja auch kaum bei einer Besprechung dabei. Er hat bestimmte Dinge mal gehört, aber nicht wirklich irgendwie, das musste er sich auch nicht merken. Also es gab da einen Vorschlag von ihm, das bezog sich auf,
eine längere,
wie man mit E-Mail dem Bauamt umgehen könnte irgendwie und welche Argumentation man da fahren könnte, damit bestimmte Auflagen eben anders interpretiert werden vom Bauamt oder beziehungsweise andere Vorstellungen sich entwickeln können. Warum er das gemacht hat, konnte er uns jetzt auch nicht so wirklich beantworten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich relevant ist sozusagen für den Prozess, sei jetzt mal dahingestellt. Viel interessanter fand ich halt den Zeugen, den wir dann gestern und heute hatten, der nach eigenen Angaben, wie hat er es genannt, Head of Schieß mich tot, also jedenfalls er sei verantwortlich gewesen für die Musik auf den Trucks und für die Zusammenarbeit mit den Clubs, dass die eben also erstmal die Auswahl der Leute, die dann einen Truck fahren lassen durften und so, also das ganze Truck-Konzept im Sinne von alles, was jetzt nicht mit Statik, Sicherheit und sonst wie zu tun hat, sondern eben eher mit Programm und wer kriegt was und wer kann daran partizipieren. So stellt sich hinterher raus im weiteren Verlauf seiner Vernehmung, dass er mitnichten da der Head of war, sondern dass er einen auch zwei direkte Vorgesetzte hatte, die eher die mittlere Hierarchieebene waren. Also insofern hatte er da eigentlich auf gut Deutsch gar nicht so viel zu kacken, um es jetzt mal so zu bezeichnen. Aber er hat so, das ist aber sehr, sehr, beschreibt sehr gut, wie seine ganze Zeugenaussage gelaufen ist, finde ich. Also er hat ziemlich auf die Sahne gehauen erstmal, wie wichtig und wie tragend er denn gewesen sei für seinen Aufgabenbereich, natürlich nicht im Zusammenhang mit Sicherheit oder sonst wie, aber dafür. Und hat bei allen Sachen, also er hat gestern ausgesagt, es ging ja im Wesentlichen um die Durchsagen, oder wir müssen mal andersrum anfangen. Also wir haben, der Tagesablauf gestern war folgender, wir haben 2 Stunden lang Videos geguckt.
Und zwar haben wir den Truck Nummer 15 auf seinem Rundkurs um den Bahnhof begleitet, fast mit einem kurzen Schnitt drin, 2 Stunden lang, muss
richtig.
Man sagen, von was, 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr oder so.
Irgendwie ungefähr. Sowas, ja. Mhm. 15 Uhr irgendwas.
Ja?
Ja, ja. Mhm. Also es waren wirklich 2 Stunden. Ich habe nachgerechnet, es waren 2 Stunden Videomaterial, knapp eine Stunde 58 Minuten oder irgendwie sowas. Das war für uns insofern nicht schön, weil es weder filmästhetisch noch sonst ästhetisch noch für die Ohren besonders angenehm war. Was wir gesehen haben, war im Wesentlichen, also vielleicht 3 oder 4 verschiedene Einstellungen.
Irgendwie. Im Wesentlichen einen Blick durch die Frontscheibe, schräg rechts von der Funkbeifahrerin, die die Kamera führte, und ein Dialog zwischen jener Funkbeifahrerin und dem Truckdriver.
Soweit man das im Gewummer der Beats
und
irgendwie.
Im Hintergrund die Beats von der
Das ist der Truck von Sunshine Live, ja. und streckt die Hände in die Luft.
Ja, wir bekamen einige Aktionen des DJs mit, die Hände in die Höhe und der Wald wird gefegt auf modern, also auf elektronische Musik. Aber erstaunlich ähnlich musste ich immer denken, wie bei uns in der Eifel auch die Dorffeste und wahrscheinlich auch am Ballermann es nicht so furchtbar anders abgeht. Fand die Parallelen, außer dass alle Leute ein bisschen jünger sind. Und die
das hat es optisch
Herren,
aber nicht zwingend ansprechender gemacht.
Nein, die Herren, die tanzten, hatten, war ja auch ein heißer Tag, die Oberkörper frei und hopsten um diesen Truck herum. Und die Dialoge zwischen der Funkbarfahrerin, die nun auch eine lange Zeit leider sagen musste, leider müssen wir widerstehen, und dem Truckdriver waren auch, wie soll ich das sagen, sehr alltäglich. So.
Absolut.
Das, war, warum wir uns genau die ganzen 2 Stunden angeguckt haben, vielleicht weil wir dann mal sehen konnten, dass die Trucks tatsächlich standen, das hätten wir aber auch mit einer anderen Kamera gucken können, warum wir dafür 2 Stunden aufwenden und keinen Zeitraffer haben, es war mir nicht ganz klar. Es wurde zum Schluss klar, weil nachdem dieser Truck ziemlich lange am Ausgang der Truckstrecke dann auch die Eröffnung der Abschlusskundgebung erlebt hatte, wozu dann auch mal die Kamerafrau einen Schwenk machte auf diese Eröffnungszeremonie um Punkt 17 Uhr. Daher wussten wir auch, wie spät es war, weil das wissen wir aus der WDR-Übertragung und Ähnlichem, wann diese Abschlusskundgebung da auf der Hauptbühne im Norden des Geländes begann. Und dann passierte eine ganze Zeit lang gar nichts und dann zog so langsam dieser Truck in Fahrtrichtung rechts von diesem Güterbahnhof, also zwischen Güterbahnhof und Autobahn, Richtung Süden, um
also
dann
Rampe.
In die entscheidende Kurve anzubiegen und das Publikum an der Rampe zu schneiden. Und durchaus machte der Truckdriver, der hatte schon ordentlich, weil er gehört hatte, da sind viele Zuschauer, da kommen die Trucks schlecht durch. Also einerseits machte der seinen Job sehr gewissenhaft, diese Kurven da anzufahren. Also das war schon jemand, der ein Profi war und der dadurch, dass die Funkbeifahrerin dabei war und wir so einen Dialog mitbekamen, auch darüber redete, was er da jetzt zu bewältigen hätte. Und er hatte durchaus auch Manschetten, wie das jetzt klappen würde, dass er da durchkäme und ob er stecken bliebe oder nicht.
Ja.
Das heißt, lange vor der Katastrophe gab es mal mindestens bei den Truckfahrern, aber wahrscheinlich bei allen Leuten, die mit den Floats irgendwie zu tun hatten, ein gewisses Bewusstsein davon, was ich persönlich jetzt als eine schlechte Planung bezeichnen würde, nämlich, dass die Trucks in die zu strömenden Zuschauer reinfahren und ohne jede Regulierung da aufeinanderprallen. Ganz interessant ist, dass man im nördlichen Teil, wo ja quasi die Gegenkurve stattfindet, vor der Abschlusskundgebung müssen die Trucks ja einmal auch durch das Publikum, was sich da auch sehr massiert. Aber das Publikum da ist nicht in Bewegung. Und deswegen haben wir im Norden auch mehrere Abschrankungen, so Polizeigitter und Ähnliches gesehen. Zum Teil rannten die Leute vor den Gittern rum, konnten dann aber von den Ordnern immer so ein Stück zurückgetan werden, wobei es da im Süden, also an der Rampe, doch eher ein relativ freies Spiel der Kräfte gab, wie man da so ineinander und aneinander vorbeikam.
Naja, und wir haben uns den ganzen Kram ja angeguckt, weil es um die Aussage des Zeugen ging, unter anderem, die er vor 8 Jahren gemacht hat bei der Polizei, mehr als 8 Jahren, weil strittig war, wie werden denn Leute informiert, wenn es irgendwie eine Krisensituation gibt, welche das auch immer sei, an die Rampe, und dass sich da Leute zu Tode quetschen könnten, hat keiner gedacht. Aber in dem Moment, da war mir die Überlegung, was ist, wenn es eine Bombendrohung gibt oder wenn es ein Unwetter gibt oder weiß der Henker was, wie informieren wir die Leute? Da war eigentlich, also der Zeuge hatte vor etwas mehr als 8 Jahren bei der Polizei ausgesagt, es habe Durchsagen gegeben, die Leute möchten bitte vom Rampenkopf weggehen in Richtung Hauptbühne oder jedenfalls irgendwie aufs Gelände, damit die von unten nachrücken könnten, so ungefähr. Es gab im Vorfeld Überlegungen, wie werden denn Leute im Falle eines Notfalls informiert, und da war eben die Rede von einem Lautsprechersystem, das hat die Lopavent umgangen, und es hieß dann, im Falle eines Falles können wir über die Trucks Lautsprecherdurchsagen machen. Und dann war eben strittig, gab es solche Lautsprecherdurchsagen überhaupt oder gab es die nicht. Und der Zeuge hat bei der Polizei ausgesagt, es habe diese Lautsprecherdurchsagen gegeben und eben auch zu einem Zeitpunkt 15.30 Uhr oder was auch immer, also vor dem Unglück. Und zumindest was wir in dem Video gesehen haben, gab es diese Durchsagen, gab es zwar, aber es gab sie viel zu spät.
Als unser Truck 15 da durchfuhr, ging es nun schon so langsam aber sicher auf 5:30 zu. Das heißt, der größte Teil der Menschen, die zu Schaden kamen, war schon zu diesem Schaden gekommen oder sogar schon gestorben. Das setzt man so für um 17 Uhr an, 10 Minuten früher, 10 Minuten später. Und in der Tat hatte man sich von diesem Zeugen, der ja aus der Musikabteilung kam. Wir haben ja noch eine komplette Abteilung Floatsteuerung gehabt, wo man sich auch hätte vorstellen können, die machen jetzt irgendwelche Durchsagen, wenn die Floats nicht mehr fahren oder ineinander rennen. Hier ist der Mann, der für die Betreuung der Clubs auf den Floats zuständig ist. Und im Vorfeld war er, wie gesagt, zweimal bei der Polizei gewesen. Und ganz zentral, aber auch da schon widersprüchlich, war die Aussage, ich bin zu einem bestimmten rechtzeitigen Zeitpunkt von dem Produktionsleiter, der einer der Angeklagten ist, angesprochen worden, um solche Durchsagen zur Auflösung da oben an der Rampe zu machen. Man muss immer dazu wissen, was die andere große Möglichkeit gewesen wäre, diese Durchsagen zu machen, nämlich über diesen UKW-Sender und für alle Trucks. Dann hätte man allerdings dafür sorgen müssen, dass der UKW-Sender, entweder hätte man die sogenannte Abschlusskundgebung, die war aber noch gar nicht dran, also es wäre schon gegangen, die beginnt erst um 17 Uhr, wir reden hier über vielleicht 16 Uhr, je eher, je besser, hätte man einfach sagen müssen, pass mal auf, liebe Truckfahrer, stellt mal den UKW-Sender ein, und irgendeine geeignete Person hätte jetzt gesagt, wir haben Probleme, das Gelände vollzukriegen, wir bitten Sie daher sehr herzlich schon mal auf den Platz der Abschlusskundgebung zu gehen und sozusagen sich zügig voranzubewegen, weil es sich sonst zu dick rückstaut. Ganz offensichtlich ist entweder keiner drauf gekommen oder einer hat diese Maßnahmen nicht machen wollen. Jemand der zentraleren Figuren für Sicherheit, also auch der Leute, die wir hier im Wesentlichen sitzen haben, die drei noch, sondern so jetzt hier unser Zeuge, einer der drei, der Produktionsleiter, ruft nicht etwa den Chef der Flotsteuerung an, sondern funkt den Mann an, der den Kontakt zu diesen Clubs hält und sagt dem, guck mal zu, ob du solche Durchsagen hast. Und dann sagt er, eine relativ präzise Zeit, und dann sagt er, 7 von den Durchsagen habe ich selber gemacht und es sind reichlich Durchsagen passiert. Und schon der Polizei fiel auf, zeitlich kann das gar nicht stimmen, weil zu dem Zeitpunkt waren die Floats gestoppt, wahrscheinlich aus demselben Grund, um den Durchfluss da hinten am Kopf der Rampe hinzukriegen. Aber jedenfalls fuhren die gar nicht weit genug in den Rampenkopf hinein, dass irgendeiner da und schon gar nicht 7 Trucks hintereinander eine Durchsage hätte machen können. Insofern zweifelte man dann sehr an, ob es überhaupt Durchsagen gegeben hatte. Und jetzt, das hat vielleicht damals die Polizei noch gar nicht so zur Verfügung gehabt, diese lange Aufzeichnung hier aus dem Truck 15. Jedenfalls kann man sagen, der Truck 15 macht auch nicht irgendwie, bitte gehen Sie zügig weiter, es staut sich hinter Ihnen, sondern der Truck 15 sagt, vor kurzer Zeit hat die Abschlusskundgebung begonnen und gerade legte DJ Tiesto auf. Wenn Sie Tiesto sehen wollen, gehen Sie bitte weiter. Das war's dann, aber auch
eine halbe Stunde zu spät. Das war keine eindeutige Ansage.
Nein,
das war so eine freiwillige Aktion,
gar keine nicht eine dringende Aufforderung. Eindringliche ist da auch was anderes, wenn der DJ da oben sagt, wie Arme in die Höhe, bitte weitergehen. Oder ob tatsächlich eine etwas offiziellere Stadionsprecherstimme mal einem sagen würde, Achtung, Achtung, hier ist der Chef ans Ganze, wir bitten Sie jetzt mal herzlich.
Nein, da weiß ich gar nicht, ob das mehr Erfolg gehabt hätte. Es hätte nur einfach auch eine andere Wortwahl sein müssen. Mhm. Gehen Sie doch mal langsam in Richtung Abschlussbühne. Es hat eine völlig andere Dringlichkeit für mich, als zu sagen, passt mal auf, liebe Leute, hier ist voll und unten stauen sich die Leute. Es wird verdammt eng. Guckt doch mal, dass er bitte aufs Gelände kommt, beziehungsweise in Richtung Abschlusskundgebung. Da hört ihr auch Mucke und da ist die eigentliche Show. Ja, ja, das hat ja eine völlig andere Dringlichkeit, als zu sagen irgendwie, naja, also es hat die Abschlusskundgebung begonnen. Schön. Mhm. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ja, also es war nicht wirklich eine Durchsage, es war so irgendwie völlig, was auch immer. Diese ganze, wir müssen ja nicht aufdröseln, was er da alles im Einzelnen gesagt hat heute, der Zeuge und gestern.
Im Wesentlichen konnte er sich heute an nichts mehr wirklich erinnern. Also er war sicherlich einer der Zeugen, da kommen wir vielleicht später nochmal, der, ohne dass er gesagt hätte, ich habe das ganz bewusst verdrängt, sich sogar eine Ermahnung des Vorsitzenden einfing, als er sagte, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Dann hat der Vorsitzende schon mal gesagt, das müssten Sie aber eigentlich, wenn Sie hier die Wahrheit sagen sollen. Und ansonsten war er mit der Floskel, es tut mir furchtbar leid, ich erinnere so gut wie gar nichts aus dieser Zeit.
Kann ich nichts mehr zu sagen.
Ja, kann er nichts zu sagen. War er auf Rang 1 oder auf Rang 2 der nach oben offenen Amnesie-Rangliste sicherlich ein Favorit für den Titel des Dichterrillers. Das muss man, glaube ich, schon. Wir haben ja viele gesehen, auch Leute mit selektiver Wahrnehmung, aber dieser hier war so ein ganz durchgängiger und insbesondere, weil natürlich man sich vorher eine ganze Menge von ihm erwartet hatte, wo er sich bei der Polizei noch dran erinnern konnte und wo er sogar ein Gedächtnisprotokoll mal geschrieben hatte. Hier konnte er sich nicht mal mehr daran erinnern, dass er bei der ersten Vernehmung noch ohne Rechtsanwalt war, dass er bei der zweiten einen Rechtsanwalt hatte. Und er wusste auch nicht, wer den Rechtsanwalt bezahlt hatte und wie er drangekommen war. Also er wusste eigentlich, wenn man es ein bisschen salopp war, so gut wie gar nichts.
Na gut, er ist Techno-DJ, vielleicht verbringt er ja sein Leben im Ecstasy-Rausch, man weiß es nicht genau.
Das wollen wir nicht behaupten. Aber,
es ist ja auch, es rief dann ja auch einer der Nebenklageanwälte aus, Herr Vorsitzender, ich glaube diesem Zeugen nicht. Der konnte sich, wie wir alle, nicht vorstellen, dass es dem, weil die Fragestellung war ja durchaus berechtigt, wie viele Anwaltstermine haben Sie denn so und wie viele Zeugenvernehmungen haben Sie irgendwie mit ähnlich gelagerten Fällen? Also wenn ich vorgeladen worden wäre bei der Polizei, also erstens mal mitverantwortlich gewesen wäre bei einer solchen Veranstaltung, dass ich da womöglich vieles verdränge, geschenkt, ja? Aber dass ich dann im Nachklapp mich nicht mehr daran erinnern könnte, dass ich einen Anwalt bei der zweiten Zeugenvernehmung dabei hatte, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wer den beauftragt hat, ob ich den beauftragt habe oder ob der mir quasi zugeschoben worden ist. Das stellt doch hohe Erwartungen an die Glaubensbereitschaft.
Ja.
Glaubensbereitschaft. Ja. Also es stellt sehr hohe Anforderungen an die Glaubensbereitschaft, an meine Glaubensbereitschaft und die sind deutlich zu hoch.
Ja, und jetzt gibt es eine interessante Geschichte und damit nähern wir uns fast schon dem Ende der Befragung dieses Zeugen. Er konnte sich an eine Sache sehr genau erinnern, nämlich an eine Sache, die bis in die Gegenwart reicht, nämlich ob er danach, nach der Love Parade, noch zu irgendwelchen Leuten, die was mit der Love Parade zu tun gehabt hätten und mit denen er da zusammengearbeitet hätte, Kontakt hätte.
Er hat eingeräumt, dass im Musikteam, dass er mit den Leuten im Musikteam weiter im Kontakt stand.
Ja, ja. Das schon. Und dann hatte offensichtlich eine Nebenklagevertreterin entweder einen Geheimteam-Tipp bekommen oder einfach den Vor- und Zunamen dieses heute als DJ arbeitenden Menschen genannt und fragte auf einmal fast am Ende out of the blue, kann es sein, dass Sie heute Abend bei der Eröffnung des John, also bei einem Event im John Reed Fitnessstudio in Mannheim aufliegen. Der Kenner weiß, dass das John Reed Fitnessstudio so eine etwas hochkarätige Form eines McFit-Studios ist und jedenfalls auch zur Schaller International Group gehört, wie die ganze Holding heute heißt. Und das gab er dann vom Prozess zum Auflegen nach Mannheim, was für mich schon so ein eigenes Geschmäckle irgendwie hat. Aber jedenfalls hat er sich damit erledigt, dass er nun mit der ganzen Schaller International Group gar nichts mehr zu tun hätte. Wie immer er da hingekommen ist, offensichtlich hat er auch in der Vergangenheit in Potsdam und woanders schon öfter aufgelegt. Und ob das ein Nachspiel hat oder nicht, das muss man sicherlich nochmal gucken. Aber das war so eine Sensation zum Schluss, wo aber auch schon kaum irgendjemand echte Lust hatte, außer Augenrollen von diesem Zeugen noch viel zu erwarten.
Ja, ich meine, er ist ja dann definitiv gefragt worden, irgendwie, Sie sind am Anfang gefragt worden, ob Sie noch Kontakte haben, das haben Sie verneint. Mhm. Warum haben Sie das denn nicht gesagt, dass Sie für Schaller arbeiten? Er sei danach nicht gefragt worden. Mhm. Da sagte selbst der Richter, also dass ich habe Sie gefragt, ob Sie mit Leuten, die an der Love Parade 2010 beteiligt waren, irgendwie noch in Kontakt stehen. Und dass Rainer Schaller da in irgendeiner Form schon dran beteiligt war an der Love Parade, sei ja relativ offensichtlich. Ja. Also Herr Plein hat dann auch so einen ganz hübschen Sinn für Ironie, wie ich finde.
Das ja, finde ich auch. Ja, und dazu muss man einfach sagen, also am Anfang, noch bevor der Zeuge eigentlich das erste Wortsatz sagt, findet eine fast gleichlautende, in jedem Fall gleichlautende Belehrung durch den Vorsitzenden statt, die sogenannte Zeugenbelehrung. Sie müssen die Wahrheit sagen, das bedeutet, Sie dürfen nichts hinzufügen und nichts weglassen. Und während er durchaus seine Tätigkeit in der Musikbranche nannte, fiel ihm nun nicht ein, dass er da auch Aufträge von Herrn Schaller oder der Schaller International Group bekommen hätte. Und das schrappt, wenn schon ziemlich knapp an der nicht ganz vollständigen Aussage vorbei. Wollen wir mal gucken, ob wir davon noch was hören oder nicht. Das dürfen wir gespannt sein.
Dich hat das ziemlich wütend gemacht.
Na, mich hat wütend gemacht, dass nachdem die freundliche Nebenklagenvertreterin offensichtlich den Vor- und Zunamen eingegeben hatte und auf das Event bei John Reed heute Abend, ausgerechnet heute Abend legt er auf, ja, da dachte ich schon, das ist ja irgendwie hinterletzlich. Und dann habe ich seinen Vor- und Zunamen und John Reed eingegeben und wir sagen ja Vor- und Zunamen nicht. Ja, und da kam ein LinkedIn-Profil raus, was möglicherweise darauf hinweist, dass seine Rolle in dieser ISG Group noch über das gelegentliche Auflegen hinausgeht. Das muss man mal einfach gucken, ob das jemand interessieren wird. Ich finde, bei so viel Amnesie, wie wir das da in diesem Prozess erleben, insbesondere bei den Love Parade-Mitarbeitern, die aber eigentlich untereinander alle bestens vernetzt sind. Und wenn der jetzt eine hauptamtliche Rolle da hat.
Ja. Die ja auch alle noch irgendwie mit Schaller vernetzt sind. Das ist ja jetzt nicht so, als seien die ins Bergfreie gefallen, nachdem Love Parade 2010 passiert ist, sondern die waren und sind ja durchaus alle auch noch irgendwie mit dem Schaller vernetzt, sofern sie eben angeklagt sind oder Amnesie haben.
Ja, einer unserer Angeklagten ist hauptamtlich bei Herrn Schaller beschäftigt und macht eher so technische Gewerke im Zusammenhang.
Aber naja, hätte es jetzt auch komisch gefunden, wenn Herr Schaller alle seine Leute da im Stich gelassen hätte. Aber es hat alles Geschmäckle. Es hat alles irgendwie Geschmäckle. Und wie gesagt, ich finde es so komisch, dass die alle so kollektiv ein schlechtes Gedächtnis haben. Mhm. Also entweder feiern die Drogenpartys und sie ballern sich das Hirn so weg. Den Eindruck machen sie aber nicht auf mich. Oder aber
sie wollen, eins ist eindeutig, das ist ja auch einfach eine doofe Situation. Man muss einfach nochmal sagen, auch unser Mensch heute hier, der ist heute 38, also war er damals 28. Das ist so eine Phase, wo entscheidende berufliche Kontakte entstehen. Und wir haben jetzt schon einige Leute erlebt, er vielleicht, wenn er wirklich da Abteilungschef heute bei John Reed ist. Wir haben hier eine frisch dazugekommene Frau erlebt, die ist heute PR-Chefin in der Shudder International Group. Also hier sind auch Grundlagen für Karrieren gelegt worden. Und dass man dann auch dem eigenen Arbeitgeber gegenüber nicht so oberkritisch ist und dass man seine Freunde nicht reinreißen will, das verstehe ich schon. Aber diese Art kollektiver Amnesie zu ziemlich klaren Fakten, die ist schon, da kann man sich, wenn sich Leute so oft sehen, eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass überhaupt nicht zu dem Prozess gesprochen wird und irgendwie es auch eine Linie gibt, was man weiß und was man nicht weiß. Dazu sind die Muster, was man weiß und was man nicht weiß, eigentlich zu ähnlich.
Ja.
Und er heute schoss sicherlich im Nichtwissen den Vogel ab und man guckt ja dann immer so ein bisschen, was hat er denn bei der Polizei noch gewusst, wenn jetzt einer schon ein halbes Jahr später oder die zweite Vernehmung war etwas über ein Jahr später, gar nichts mehr wusste. Aber wenn das da noch einer ziemlich klar weiß und er bleibt irgendwie mit der Firma im Kontakt. Die spannende Geschichte wird ja nächste Woche kommen. Da haben wir dann ja, beginnt es mit den Ex-Angeklagten aus dem Bauamt, die nun tatsächlich mit dieser Sache als Angeklagte bis zur Einstellung eben befasst waren. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die sich an ziemlich viel, was bei ihnen da passiert ist, noch erinnern müssen. Die durften halt bisher die Aussage verweigern, das durften die Zeugen nie, die nicht beschuldigt waren.
Tja, also wir bleiben gespannt, was weiter passiert. Wir bleiben vor allen Dingen gespannt, was in dieser Hinsicht passiert, weil das ist schon... ich darf dann das Zitat von Richter Plein weiterführen. Das heißt, vereinfacht gesagt, wer hier lügt, wird bestraft und das in der Regel sofort mit Freiheitsstrafe.